Ja, guten Morgen miteinander. Zuerst herzlichen Dank an Jörg für die Schriftlesung, auch wenn es Anführungszeichen nur einen Satz war, aber der passt natürlich sehr gut zum Thema und danke dir, Schim, für die Begleitung. Habe ich gestern vergessen. Danke vielmals euch beiden für eure Unterstützung und schön, dass ihr wieder da seid und mit mir über die Gedanken der Ehe nachzudenken. Oder hilft nachzudenken, mitreflektiert das Thema die Ehe, ein Abbild von Gottes Erlösungswerk. Wenn ihr jetzt vielleicht denkt, es ist nicht einfach ein Ehevortrag, sondern es ist mehr darüber nachzudenken, wie die Bibel die Ehe sieht, und zwar nicht nur jetzt als irdischen Teil, wie wir jetzt da verheiratet sind, sondern ist das eingebettet im gesamten Erlösungswerk und ich hoffe, ich kann euch da ein paar Gedanken mitgeben, um der Wert der Ehe, der ja immer mehr hinterfragt wird, wieder aufzuwerten und sehen, dass die Strömung hier, dass Mann und Frau zusammengehören, die man immer wieder, vor allem auch in der Schweiz, denke auch Deutschland, haben, dass dies wirklich der Gedanke dahinter ist, oder ich denke, es ist ein Gedanke dahinter, um eigentlich Gott zu sagen, dich gibt es nicht. Wir kommen auch ohne deinen Gedanken aus, was die Ehe und was du mit der Ehe gemeint hast. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde gern mit euch eben da eintauchen und ein paar Gedanken mit euch da teilen, wie dann vielleicht, wie Gott die Ehe gemeint hat und wie sie gedacht ist. Und hoffentlich haben wir da auch wieder Mut und Freude an dieser Institution, die Gott ja für uns gemacht hat. Das Hohelied ist ja ein, wie man so sagt, das Lied der Liebe, könnte man auch sagen. Dort wird ja die Liebe oder die Vereinigung oder die Ehe zwischen Mann und Frau besungen oder erklärt. Aber es ist ja mehr als nur die Ehe, die da besungen wird zwischen Mann und Frau, sondern es wird, wie klar, im Hohenlied, der Hohenlied wird auch die Christus, es geht eigentlich hier um Christus und seine Gemeinde. Und in diesem Hohenlied, in diesem Buch der Bibel haben wir im Kapitel 2, Vers 2 folgender Vers, den ich euch gerne jetzt vorlese, aber die ihr eine Bibel habt, bitte schlagt doch auf, Hohelied, Kapitel 2, Vers 2. Dort steht, wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Mädchen. Ja, wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Mädchen. Hohelied, Kapitel 2, Vers 2. Wenn wir diesen Vers aus der Schrift da so lesen, dann haben wir die Frage, was soll denn das, was ist genau die Bedeutung, was hat das mit meiner Ehe zu tun oder was hat das mit Gott und seiner Gemeinde zu tun? Und diesem Gedanken möchte ich euch da, mit euch da nachgehen und diese Gedanken auch mit euch teilen. Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Mädchen. Hohelied 2, Vers 2. Die Frage ist ja, wer ist denn diese Lili? Wer ist diese Freundin, die da besungen wird im Hohelied der Liebe? Wer ist das? Und die Antwort ist eigentlich relativ kurz, das sind wir. Nämlich das sagt Jesus Christus zu seiner Braut, also zu dir und mir. Einfach wir als seine Kinder. Wir sind seine Lilie, wir sind seine Braut, die er aus der Welt hat, die er auch aus der Welt hat, eben auch unter den Dornen. Ich denke, das ist noch ein wichtiger Gedanke, wenn wir über die Ehe nachdenken, dass es in erster Linie, dass wir diese Lilie sind und dass das ist das, was Christus zu uns sagt, dass wir seine Lilie sind. Diese Lilie ist also die Gemeinde Gottes inmitten einer gefallenen Welt, als Geliebte ihres Bräutigams und natürlich der Bräutigam, das ist der Erlöser Jesus Christus. Die Lilie ist die Gemeinde Gottes, ihr und ich und natürlich auch die ganze Gemeinde seit in einer eben gefallenen Welt, seit Anbeginn und bis Jesus Christus wiederkommt. Jemand hat einmal gesagt, die Lilie wächst unter den Dornen und um sie herauszupflücken, habe ich meine Hand zerkratzen lassen müssen. Es gibt kaum einen größeren Gegensatz als die prächtige, samtartige Zartheit dieser Lilie unter die welke, verworrenen Dornenhecke um sie her. Das hat ein Mensch gesagt, das ist nicht Jesus Christus gesagt, sondern er wollte ein Bild machen. Der hat einen Garten anscheinend, mit der nicht sehr gut gepflegt worden ist, hat Dornen und da unter den Dornen hat er eine solche schöne Lilie gesehen. Und um sie zu pflücken oder um sie frei zu machen, hat er seine Hand zerkratzt. Und wenn er die Zartheit und die Feinheit dieser Blume sieht, ist das ein riesengroßer Gegensatz zu den Dornen um sie herum. Aber das ist ja eigentlich genau das, was einerseits die Gemeinde Christi in dieser Welt ist. Wir in Christus sind wir unterschieden. Wir sind einen krassen Gegensatz wie zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen den Dornen auch unter dieser Welt, die wir haben. Das ist das eine. Aber diese Lilie ist ja nicht nur wir als die Gemeinde gemeint, sondern gleichzeitig, und das ist ja das Wunder, oder das ist das, was eigentlich alles ausmacht, diese Lilie ist auch Jesus Christus. Christus ist die einzige wahre Lilie. Und warum sind wir auch diese Lilie? Weil wir ja in ihm, die Erlösung hat ja damit zu tun, dass wir in ihm sind. Und wir haben wie diese Feinheit, diese Schönheit haben wir in Christus. Wir sind nicht selber so sanft und sanftmütig und schön, sondern die Sanftmut und die Schönheit kommt eben von Christus, weil er die einzige wahre Lilie ist. Jesus kam als ein Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend, um an unserer Stelle die Schuld und Strafe auf sich zu nehmen. Und die zarte und schöne Lilie lebte für uns unter den Dornen. Und er ist selber die Herrlichkeit Gottes. Also Christus kam selber in diese Dornenhecke hinein und hat die Dornen geschmeckt, hat sie gespürt, unter denen er eben auf dieser Erde gelebt hat. Und er ist selber diese Herrlichkeit inmitten dieser Dunkelheit. Er ist das Licht inmitten dieser Welt. Und darum tragen wir seine teuer erkaufte Lilie in Jesus, in seine Schönheit und die Herrlichkeit Gottes. Das ist die Frage, warum sind wir eine Lilie? Die Lilie, auch so eine schöne Lilie, ist der einzige Grund, dass wir das sind, weil wir in ihm sind, weil er die Lilie per se ist. Er ist die Schönheit, er ist die Herrlichkeit und die wir jetzt eben tragen dürfen. In Jesus tragen wir die Schönheit und die Herrlichkeit, die nur er hat. Die können wir nicht von uns aus selber erschaffen. Spurgeon schreibt in einer seiner Aufsätze oder Predigten, Lieber ein wenig von Christi Liebe, so ist der Titel. Ach, Geliebte, ihr wisst, wer es war, der im Suchen nach eurer und meiner Seele nicht nur die Hand, sondern seine Füße und sein Haupt und seine Seite und sein Herz, ja seine innerste Seele verwundete. Er machte sie uns ausfindig und sagte, jene Linie dort ist mein und ich will sie haben. Aber die Dornen waren eine schreckliche Barriere. Unsere Sünde hatten sie um uns gelagert und der Zorn Gottes versperrte den Weg. Jesus drang durch alles hindurch, damit wir sein werden möchten. Ich denke, Spurgeon hat das sehr eindrücklich festgehalten. Inmitten seiner, unter den Dornen, hat er sein Leben dazu gegeben, hat nicht nur seine Hände zerkratzt, wie dieser Gärtner, der das erzählt hat, sondern seine Füße, sein Haupt, seine Seite und, wie Spurgeon sagt, seine innerste Seele eben verwundet, nur um diese Lilie zu erretten. Jesus drang durch alles hindurch, damit wir sein werden möchten. Die Schönheit seiner Braut, das sind wir, ich meine die Braut, ist eben die Gestalt Christi. Spurgeon sagt in dem gleichen Artikel, den er geschrieben hat, in der gleichen Predigt, in Christi Augen trägt seine Kirche den Blütenkelch zur Schönheit. Sie ist die schönste unter den Frauen. In Christi Augen trägt seine Kirche den Blütenkelch zur Schönheit. Sie ist die schönste unter den Frauen. Und das dürfen wir sein, nur aus einem einzigartigen Grund, weil wir in Christus sind. Wir tragen seine Schönheit, seine Herrlichkeit. Wir fragen uns vielleicht, wie können wir diese Schönheit der Gerechtigkeit, der Gestalt Christi an uns tragen? Und die Antwort ist folgendes: Jesus Christus verbindet sich mit seiner Braut, die Gemeinde, und er verleiht ihr die Schönheit, und zwar die Schönheit seiner Gerechtigkeit, damit sie ohne Runzel und dafür heilig und untadelig ist. Es ist das, was wir bereits, oder ich denke, immer wieder gehört haben, hoffentlich in den Gemeinden, das ist die Rechtfertigung, die wir tragen in Christus. In ihm haben wir das weiße Gewand, in ihm haben wir die Schönheit, in ihm haben wir die Gerechtigkeit und die Herrlichkeit. Und indem er sich mit uns verbindet, tragen wir diese einzigartige Schönheit. Und lass uns das nicht vergessen, es ist nicht das, was ich schlussendlich bin, meine Gerechtigkeit, meine Werke, mein Handeln, das es ist, sondern es ist immer Christi Handeln, es ist immer seine Gerechtigkeit, es ist seine Schönheit, seine Herrlichkeit. Und warum? Dass wir eben untadelig und heilig vor ihm sein und eben ohne Runzeln. Wie kann denn das geschehen? Wie kann das geschehen? Wir tragen als seine Braut die Schönheit, die Sanftmut, ich denke auch die Demut, aber auch das Leiden Christi an uns. Ich denke, das dürfen wir nicht vergessen, auch das Leiden. Wir leben immer noch unter Dornen. Die Lilie lebt unter Dornen. Sie ist nicht in einem schönen Lilienfeld eingebettet und weit und breit ist nichts Schlimmes zu sehen, sondern wir leben in dieser Welt eben als Lilie, aber sie ist eingebettet in Dornen. Und diese Dornen, die schmerzen, diese Dornen haben Christus geschmerzt und sie schmerzen auch uns. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wie können wir das verstehen? Wie können wir dies leben? Indem wir uns an diese drei Gedanken uns erinnern. Nämlich das Erste, was Christus für uns gemacht hat, das ist, was Paulus gesagt habe. Das Erste, was ich euch erzählt habe, ist, Jesus Christus an unserer Stelle für meine Schuld gestorben. 1. Korinther 15. Das ist wichtig. Das ist das Erste, sagt er, was ich euch erzählt habe. So sagt er oder schreibt er das an die Korinther. Das ist das Wichtige. Anscheinend ist das für Paulus die Grundlage. Und wenn das die Wahrheit ist und wir wissen, dass es die Wahrheit ist, dann gibt es noch eine zweite Wahrheit, dass nämlich wir in Christus gestorben sind. Es ist nicht nur Christus, der an meiner Stelle gestorben ist, sondern weil er stellvertretend für mich gestorben ist, sind wir in Christus auch gestorben. Das Schöne ist, dass ich nicht selber oder ihr nicht selber am Kreuz sterben mussten und auch nicht werden sterben müssen, Gott sei Dank. Da hätten nämlich unsere Frauen auch keine große Freude an uns, wenn wir da sterben müssten, mindestens leiblich. Aber das ist die zweite Wahrheit. Wir sind in ihm gestorben, weil er stellvertretend an uns gestorben ist und in dieser Gemeinschaft leben. Und was ist denn das Dritte? Darum leben wir in Christus. Darum leben wir in Christus. Wir halten uns für die Sünde, für Tod und leben Gott in Christus. Diese drei Punkte dünken mir wichtig. Das ist der Grund, warum wir jedes Einzelne von uns, aber auch die Gemeinde Christi, eben eine solche schöne Lilie ist. Hat alles nur mit einer Person zu tun, nämlich mit Jesus Christus und seinem Erlösungswerk. Hier, dieses Bild gefällt mir einfach immer wieder sehr gut. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ganz im Hintern, wir sehen Christus mit diesem Blutstrahl, der da über Cranach, da ist da derjenige, der das Bild gezeichnet hat. Und wenn ihr, vielleicht seht ihr es von eurem Platz aus, hinter, etwas rechts hinter dem Blutstrahl, der auf den, das Haupt von Cranach da fällt, seht ihr eine kleine, so einen Bogen, das ist die Schlange, die eben flieht vor dem Blut Christi. Ich hoffe, ihr könnt es sehen auf diesem Bild. Und darum, weil all dies geschehen ist, weil unsere Sünde weggewaschen ist, wir in ihm sind, seine Gerechtigkeit tragen, darum tragen wir in ihm die Schönheit seiner Herrlichkeit und ich denke, das hat vor allem dann zu tun mit seiner Gerechtigkeit an uns. Und so sind wir eben diese Lilie, das ist meine Lilie, für die ich gestorben bin. Und die will ich, für die mache ich alles. Das ist die Botschaft auch des Hoheliedes. Das steht ganz im Gegensatz zu den Dornen. Dornen tragen diejenigen Menschen, die ohne Christus sind und nicht sein sind. Sie tragen die Dornen, das heißt die Gestalt, und damit die Hässlichkeit der Ungerechtigkeit und der Sünde an sich. Und vielleicht ist darum gerade Sünde, oder wenn wir sündigen, so tragisch, dass wir dann als Lilie wieder etwas verkörpern, was die Welt verkörpert, dass wir wieder die Dornen zeigen gegen außen. Wir tragen die Hässlichkeit, wenn wir sündigen, kommt auch bei uns dann wieder die Hässlichkeit der Sünde zum Tragen. Und das dürfte ja eine Motivation sein, die Furcht Christi oder die Furcht Gottes, die genau darum Nein sagt zur Sünde, damit wir die Lilie, die wir haben, die Schönheit, die Sanftmut, die wir in Christus haben, nicht beschmutzen. Genau für das ist ja Christus gekommen, damit wir ohne Runzeln sind. Und die Hässlichkeit der Ungerechtigkeit und der Sünde nicht mehr an uns zu finden ist. Die Welt trägt eben diese Dornen. Und das soll eine Motivation sein, lieber oder Gott mehr zu lieben als die Sünde und eine Motivation zu sein, Nein zu sagen zur Sünde, damit wir nicht die Ehre und die Herrlichkeit Christi eben verschmutzen. Und darum schreibt Paulus über die Schönheit der Ehe und der Erlösung den Satz, den ihr wahrscheinlich schon lange oder schon immer wieder gehört habt, was er in Kapitel 5, Vers 32 schreibt. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Was meint er? Das Geheimnis der Ehe. Wir haben jetzt schon ein bisschen gesehen, was Christus alles gemacht hat, wie das um uns steht. Und als er ja am Schluss des Kapitel 5 dann zeigt, das ist ein Geheimnis, das eben uns nun erschlossen ist durch die Schrift, es ist nicht mehr länger verborgen, deutet er es auf Christus und seine Gemeinde. Das Geheimnis ist eben nun in Christus bekannt gemacht geworden und offenbart worden durch die Schrift. Es ist nicht länger verborgen. Und ich denke, das ist auch noch ganz wichtig zu wissen. Gott hat es uns, seiner Gemeinde, offenbart, was der Zusammenhang ist zwischen Gott und uns, also seiner Gemeinde, und was das die Bedeutung der Ehe eben ist. Da kommen wir zu einem weiteren Teil. Wie hat dann Paulus die Ehe erklärt? Lasst uns diesen Text, den auch im Epheser 5, Kapitel 5, den Versen 32 bis, oder 22 bis 25 lesen. Dort sagt er, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie euch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Soweit Epheser 5, die Verse 22 bis 25. Und wenn ihr jetzt denkt, es ginge mir hier um die Botschaft, ihr lieben Frauen, unterordnet euch in euren Männern und euch da diesen Fokus habt, dann muss ich euch sagen, das ist nicht mein Fokus, sondern Fokus habe ich auf etwas ganz anderes gelegt, das nämlich in diesem Text ist. Und diesen Fokus habe ich, ihr könnt ihn sehen, habe ich rot angemalt. Dreimal in diesem Text kommt Christus vor. Es geht, alles andere ist etwas darum herum. Die Mitte dieses Textes ist Christus. Und um diese Person geht es. Und wenn wir das vergessen, dann verstehen wir das, was Paulus hier sagt, wegen der Unterordnung und das Lieben der Männer, dass wir Männer unsere Frauen lieben sollen, dann verstehen wir das nicht. Es geht hier um diesen Namen Jesus Christus, den hier Paulus dreimal erwähnt. Wie können wir das jetzt verstehen? Wie meint Paulus das? Paulus rettet die Ehe vor dem Fluch des Falls. Paulus rettet die Ehe vor dem Fluch des Falls. Und ich weiß, das muss ich jetzt euch noch etwas erklären. Wie hat er das gemacht? Nicht, indem er die Schöpfung zum Modell macht, sondern indem er Christus zum Modell der Ehe macht. Nicht, indem er dem Paulus Adam und Eva, also ein noch nicht gefallenes Ehepaar, zum Modell macht, sondern indem er Christus und die Gemeinde zum Modell macht. Könnt ihr das nachvollziehen? Inmitten dem ist Christus. Und er sagt nicht, ihr lieben Männer, geht doch mit euren Frauen so um, wie Adam mit Eva umgegangen ist. Und Eva, geh doch mit deinem Mann um, so wie du vor dem Fall mit Adam umgegangen bist, sondern Gott geht gar nicht zurück vor dem Fall, als wir noch ohne Sünde waren, sondern er geht noch viel weiter zurück, nämlich vor Grundlegung der Welt, nämlich, dass wir in Christus erwählt worden sind. Gott schuf also die Ehe nach dem Muster der Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde er nimmt nicht das Muster von Adam und Eva vor dem Sündenfall und sagt, also ihr müsst wieder zurück nach dem Sündenfall, so wie Adam und Eva die Ehe gelebt haben, sondern er nimmt das Muster zwischen Christus und seiner Gemeinde. Denn die Errettung seiner Gemeinde hat er schon von Ewigkeit geplant. Im Hebräer 13, Vers 20 steht, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten herausgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der Bund, der schon immer da gewesen ist. So steht es im Hebräer 13, Vers 20. Und darum nimmt Paulus als Gegenstück oder als Modell nicht Adam und Eva, sondern Christus und seine Gemeinde. Und Christus ist das Haupt der Kirche, das wissen wir aus den Römertexten, Kapitel 4 und 5. Und so ist der Mann ist eben das Haupt der Frau. Aber wie gesagt, das ist nicht jetzt der Schwerpunkt oder wie können wir Haupt sein, sondern es geht darum, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Es geht um das Modell, dass Christus das Modell ist für die Ehe. Darum, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Im Philipperbrief, Kapitel 2 steht, und er hat sie geliebt oder hat sie für sich dahingegeben bis zum Tod am Kreuz. Aber wie gesagt, das hat nicht mit dem leiblichen Tod zu tun, es geht um einen anderen Tod, den nämlich des Sterben in Christus und Leben Gott in Christus. Jesus hat alles unternommen, um seiner Braut, das sind nämlich wir, das Beste zu geben. Wir erinnern uns an den Schatz im Acker, der Derjenige, der den Schatz entdeckt hat, hat alles gegeben, nur um diesen Schatz zu nehmen, weil er wusste, in Jesus habe ich alles, was ich brauche. Er hat uns seine Gerechtigkeit gegeben, das ist das Leben schlussendlich, weil wir so ungerecht sind, das ist die Erlösung und mit dem das ewige Leben. Und das heißt nichts anderes als, das ist er selber. Er hat sich selber dahingegeben. Oder wie Paulus sagt im Römer 8, wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Darum liebt die Gemeinde ihren Erlöser und gehorcht ihm und nicht mehr der Sünde. Das ist die Heiligung, dass wir Christus immer mehr lieben und die Sünde immer mehr hassen. Und genauso übernimmt der Mann also die Führung und alles zum Schutz und Wohlergehen seiner Frau. Und hier könnte man natürlich jetzt praktisch sagen, was wir Männer alles für unsere Frauen tun sollen. Das könnte man machen. Aber mir ist jetzt hier an dieser Stelle vor allem wichtig, dass es vor allem darum geht, wenn es um das Absterben von meiner als Mann oder von unserer, als wir Männer, von unserer eigenen Sünde geht. Es geht nicht in erster Linie, was wir alles für unsere Frauen tun sollen. Das sollen wir. Abhelfen, abwaschen, Kinder wickeln, was gibt es noch alles? Ja, und so weiter. All das, das ist alles eine gute Frucht. Und das ist alles richtig, wenn wir das für unsere Frauen tun. Aber um was geht es? Wenn Christus für seine Gemeinde gestorben ist, was er getan hat, und sollen wir eben auch sterben? Ich habe aber beinahe betont, es geht nicht um uns, dass wir uns jetzt kreuzigen lassen, sondern es geht um das Absterben von der Sünde. Haltet euch für die Sünde für tot und lebt Gott in Christus. Um das geht es. Das ist, da Hauptsein heißt in erster Linie genau das, das wäre Römer Kapitel 6, Vers 11. Haltet euch für tot und lebt Gott in Christus. Das ist die Verantwortung übernehmen in erster Linie. Und alles andere, das ist die Frucht, die daraus folgt. Ich denke, ich konnte euch das, ein wichtiger Gedanke für mich, euch lieb machen mit meinen Worten darum. Und darum sollen wir Männer eben unsere Frauen lieben, weil Christus seine Gemeinde geliebt hat bis zum Tod am Kreuz. Und der zweite Punkt ist, den werde ich auch dann noch ausführen, weil wir mit unseren Frauen ein Fleisch sind. Und weil noch niemand, so steht es im Epheserbrief, sein eigenes Fleisch gehasst hat. Wir tun uns nicht etwas Schlechtes, sondern wir sorgen für uns mehr. Wir machen alles, dass es uns eben gut geht. Das ist der Grund, warum dass wir unsere Frauen lieben sollen. Ja, ihr Frauen, steht dann auch noch im Epheser 5, Vers 22, ordnet euch euren Männern unter wie Adam. Nein, falsch, eben nicht wie Adam, sondern es heißt wie dem Herrn. Ihr Frauen, ordnet euch eure Männer unter wie dem Herrn. Also auch hier nimmt Paulus nicht Eva und Adam als Modell für die Ehe, sondern auch hier nimmt er wieder ganz klar als Modell Christus und seine Gemeinde. Das ist das. Ich deute es aber auf Christus und seine Gemeinde. Nicht wie Adam vor dem Fall das Haupt von Adam, von Eva war, sondern er nimmt als Referenz Jesus Christus, der Erlöser. Also auch hier wieder dieser Gedanke, der von Paulus immer wieder kommt und eigentlich er, vor allem im Epheserbrief, sehr deutlich betont. Und dann ist die Frage eben des sich Unterordnens der Frau unter ihren Ehemann, wird sich wie selbst beantworten. Genauso wie es für uns, seiner Braut, keine Frage ist, dass wir ihm gehorchen sollten. Leider tun wir es nicht immer, aber so wird eine Frau, die von ihrem Mann geliebt wird, keine Mühe haben, sich ihm zu ehren oder zu unterordnen, weil sie spürt die Liebe, die wir haben. Und ich meine, es ist mir klar, dass wir Männer dies nie vollenden können, dass wir das nie in Perfektion machen können. Aber darum ist ja als Haupt unsere große Aufgabe, täglich zu sterben, in Christus zu sterben, damit wir ihm leben. Und ich denke, dass unsere Frauen, wenn wir das machen, dass für sie leichter ist, wenn wir uns, wie soll ich sagen, unterordnen, meine ich jetzt nicht, dass unsere Frauen uns einfach alles gehorchen müssen, uns nicht auf Sünde aufmerksam machen müssen, sondern dann gibt es wie eine diese Gemeinschaft, die wir so nötig haben, weil jemand muss ja in einer Gemeinschaft die Verantwortung übernehmen, das führen. Und das ist wie in der Schulklasse so, das ist in jeder Gemeinschaft so. Wenn niemand die Verantwortung übernimmt, wer übernimmt dann die Verantwortung? Der mit dem lautesten Maul. Dann nimmt das einfach her. Und Sie sehen, so geht das wie eine schöne Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Und dann geht es eigentlich nur darum, der Mann ist in Christus und die Frau ist in Christus. Und dann ist das gar keinen Kampf mehr zwischen Mann und Frau, sondern ein immer mehr harmonisches Miteinander. Die Frage ist eben eher, ob wir Männer bereit sind, Jesus mehr zu lieben als unsere Sünde. Das ist die Frage. Und natürlich die gleiche Frage gilt natürlich auch für unsere Frauen. Bin ich bereit, Christus mehr zu lieben als die Sünde? Wie war das denn vor dem Fall? Sicher, vor dem Fall war Adam ein liebender Führer und Verantwortungsträger und Eva unterordnete sich in Weisheit. Ja, ich denke, die hatten wahrscheinlich ein harmonisches, nicht nur wahrscheinlich, die hatten ein harmonisches Eheleben, bis der Sündenfall kam. Aber das war so. Nach dem Fall, was war dann geschehen? Entweder nahm der Mann eine dominierende, oft auch kontrollierende Stellung mit Machtmissbrauch ein, mindestens das kann passieren, oder was unsere lieben Frauen genauso wenig lieben wie das Erste, dass sie sehr passiv sind und keine Verantwortung übernehmen. Wir können auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Das ist leider so, dass das nach dem Fall dann eben passiert ist. Und wie oft habe ich wirklich Frauen in der Beratung oder die sagen es zum Teil sogar vor ihren Ehemännern, wir haben drei Kinder, aber ich habe noch ein viertes da auf meiner Seite. Weil eben die Verantwortungsseite der Ehemannes nicht wahrgenommen wird. Und wie ist es mit der Frau? Was passiert, wenn wir Männer unsere Verantwortung nicht übernehmen? Dann passiert automatisch, dass die Frauen die Kontrolle übernehmen. Wer übernimmt sie dann, wenn wir das nicht machen? Wer übernimmt die Verantwortung? Und dann kommt es zum Machtkampf. Die Frauen werden böse, auflehnend und so weiter, was wir Männer dann wieder überhaupt nicht vertragen. Wir haben kein Verständnis für das, obwohl das eigentlich bei uns liegen würde. Und ja, die ganze sexuelle Manipulation. Aber ich denke, es geht vor allem noch, was ich oft auch noch sehe in christlichen Kreisen, dass wenn die Frau sich nicht auflehnt und aggressiv wird gegenüber dem Mann, dann passiert wie das andere, und das dünkt mich gerade so tragisch, dann kann es zu einer manipulierenden oder ängstlichen Unterwürfigkeit kommen. Ich denke da an eine Frau, die mir erzählt hat, ihr Mann war depressiv und sie hat ihn immer gut zugeredet, hat alles Verständnis für ihn gehabt, war sehr unterwürfig, eben genau aus dem Ding, ihr Frauen seid euren Männern untertan, das hat sie wortwörtlich so genommen. Und schlussendlich wurde ihr klar, dass sie genau mit dem die Depression ihres Mannes unterstützt hat, weil der hat so eigentlich die ganze Kontrolle über das Familienleben gehabt. Hier wäre es wahrscheinlich weise gewesen, wenn sie aus dem 3. Mose 19, Vers 17 das genommen hätte, dass wir unserem Bruder wer seinen Bruder liebt, ihn auch zurechtweisen darf und ihm in Wahrheit die Wahrheit in Liebe sagen kann. Das war eine späte Erkenntnis, heute hat er aber nicht mehr so eine Depression. Ich glaube, einfach auch darum, weil sie aus dieser ängstlichen Unterwürfigkeit herausgekommen ist. Also das sehe ich oft in christlichen Kreisen, weil sie denn das Gefühl haben, wir dürfen gar nichts sagen. Und ihr seht, vielleicht schwanken wir da zwischen beiden Seiten. Einmal eher ein bisschen Unzufriedenheit, mehr oder weniger Unzufriedenheit, oder der Unterwürfigkeit, ich darf doch nicht und habe dann ein schlechtes Gewissen. Also hier ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns da von Gott leiten dürfen, dass wir wirklich auf dem Pferd bleiben und nicht von der einen Seite noch auf der anderen Seite hinunterfallen. Die Ehe ist von Gott her, von Gott seit Ewigkeit, als Modell von Christus und seiner Gemeinde gedacht. Und wie gesagt, nicht von Adam und Eva. Warum? Wir können uns nicht aus eigener Anstrengung erlösen und darum sollen wir nicht zurückgehen vor dem Fall. Dort, als wir Christus noch nicht nötig hatten. Heute sind wir in Christus. Vor dem Fall waren wir uns auf allein gestellt. Und Gott will nicht, dass wir auf dieses Modell nehmen, Adam und Eva, sondern er wusste um die ganze Situation und darum nimmt er das Modell zwischen uns und unserem Erlöser. Wir brauchen einen Erlöser und das Geheimnis ist eben Christus und die Gemeinde und nicht Adam und die Gemeinde. Ja, lasst uns mir da noch einen Gedanken mit euch teilen. Das ist der Bund in Christus. Der Bund in Christus, das ist eine ewige Gemeinschaft, die wir haben dürfen in Christus, seit wir errettet sind. Seit wir errettet sind, sind wir in Christus, sind wir in dieser Gemeinschaft, die ich habe gerungen, wie kann ich diese Gemeinschaft erklären? Ich habe begonnen, Artikel zu lesen über die Gemeinschaft von Christus in seiner Gemeinde. Die waren hochtheologisch, sicher sehr gut, waren absolut sehr gute Artikel. Aber wie kann man das einfach sagen, ohne jetzt einen ganzen theologischen Vortrag zu halten, was das die Gemeinschaft in Christus ist? Und ich habe probiert, das jetzt auf diese Art zu machen und ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen das Herz erweichen oder ein Bild vor Augen malen. Nehmen wir zum Beispiel den Vers aus Hosea 2, Hosea 2, die Verse 21 bis 22. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Soweit der Text aus Hosea 2, die Verse 21 bis 22. Was sehen wir in diesem Text? Mindestens dreimal ist hier ich. Und nicht, das ist nicht mein Ich, sondern das ist Gottes Ich. Gott spricht, ich will. Er macht es und wenn er etwas will, dann wird er es auch machen. Und er will sich mit mir verloben, er will die Gemeinschaft mit mir in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit, ja in Treue sogar. Und darum ist die Treue ja in der Ehe so eine wichtige Sache. Und wir werden Gott immer mehr erkennen. In dieser Gemeinschaft, die wir sind, werden wir Gott immer mehr erkennen. Das ist ja das Schöne, dass Gott sich selber uns zu erkennen gibt, weil wir ihn nicht erkennen können. Und das Gleiche gilt eigentlich auch, nicht nur eigentlich, das gilt auch für die Ehe. Wir sollen unseren Ehepartner immer besser kennenlernen. Das ist Erkennen. Das hat mit dem zu tun. In Christus sind wir eine unbeschreibliche Gemeinschaft in ihm. Und ich habe noch probiert, diese Verlobung, diese Gemeinschaft grafisch darzustellen. Und wahrscheinlich, die einen würden jetzt wahrscheinlich schmunzeln, wenn sie das sehen. Aber ich konnte nicht anders, ich hatte keine andere Idee als diese hier. Was die einen von euch natürlich schon kennen. Das innere Dreieck, das schwarze Dreieck, das sind wir. Wir leben als Geschöpf Gottes, als König, Priester und Prophet. Als König, ich mache es selber, so ganz grob. Als Priester, mein Trost ist meine Freude. Und der Prophet ist, ich lebe nach meinem Gutdünken. Das ganz kurz für diejenigen, die das System König, Priester und Prophet noch nicht so bekannt ist. Und darum braucht es einen Erlöser, der uns eben als ewiger König, als einziger Priester und wahrer Prophet erlöst. Und das ist das rote Dreieck um das schwarze Dreieck herum. als König, der hat Macht, der hat die ganze Macht, er ist der Herr über das Universum. Dort können wir sagen, die Kraft seiner verändernden Gnade. Wir haben schon ein paar Mal über die verändernde und die vergebende Gnade ist. Aber König sein ist, er hat die Macht über die Sünde und er hat die Macht, der Sünde zu widerstehen und uns von der Macht der Sünde zu befreien. Und der Priester, das ist die vergebende Gnade, das ist die Erlösung von der Schuld, die wir haben durch dem, was wir gesündigt haben. Und es gibt auch noch der wahre Prophet. Christus ist der wahre Prophet. Das ist die Erkenntnis, die Weisheit und die Wahrheit, die wir in ihm haben. Es ist das Wort Gottes. Dort spricht er zu uns. Wir haben ganz viele Stellen in der Bibel, wo es klar wird, dass Jesus Christus, dass Gott zuletzt durch seinen Sohn zu uns geredet hat. Er ist der Prophet, auf den wir hören sollen. Das ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Also das wäre eine Möglichkeit, die Gemeinschaft, die wir in Christus haben, mindestens bildlich darzustellen. Als König haben wir eben versagt. Wir haben die Macht an uns gerissen, um zu sein wie Gott. Als Priester haben wir versagt, indem wir die Sünde mehr liebten als Gott. Und wir haben als Prophet versagt, indem wir die Lüge der Schlange mehr glaubten als dem Wort Gottes. Und darum kommt der ewige König mit der verändernden Gnade. Er kommt als einziger Priester, uns von der Schuld zu erlösen. Und der wahre Prophet, er gibt uns sein Wort, das ein Licht und ein Licht auf unserem Weg ist. Das kann man auch nochmal so darstellen, wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt. Christus ist derjenige, der meine Schuld auf sich nimmt und seine Gerechtigkeit mir gibt. König, Priester und Prophet. Luther hat in einem Brief geschrieben: Mein lieber Bruder, lerne Christum und zwar den Gekreuzigten kennen. Ihm lerne Lob singen und an dir selbst verzweifeln. Und dann sprich zu ihm: Lieber Herr Jesus, du bist meine Gerechtigkeit, ich aber bin deine Sünde. Du hast angenommen, was mein ist und hast mir gegeben, was dein ist. Was du nicht warst, das nahmst du an und gabst mir, was ich nicht war. Das ist der Bund, das ist die Einheit, die wir haben. Christus nahm meine Sünde und gibt mir seine Gerechtigkeit. Er gab mir etwas, was ich nie hatte, nämlich Gerechtigkeit. Und er hat etwas genommen, was er nicht war und nicht ist, nämlich meine Sünde. Das ist der Bund, das ist der Bund in Christus. Und Sinclair Ferguson, auch einer meiner Professoren, hat gesagt in seinem Buch Lebenswerte: Wenn wir in ihm vereint sind, dann sind wir mit ihm vereint, mit allem, was er für uns getan hat. Wir haben die ganze Fülle Christi. Es ist, wie sollte er uns in seinem Sohn eben nicht alles schenken, wie Paulus im Römerbrief eben sagt. Im Bund in Christus sind wir einen Leib und einen Geist mit Christus. Verschiedene Bibelstellen, die das unterstreichen, aber das ist das Unbeschreibliche, wo ich keine Worte finde. Das, was ich vorhin euch erklärt habe, wie der Bund aussieht mit Christus, ist für mich wie eine Krücke, ein Versuch, etwas darzustellen, was meinen Verstand übersteigt, was das bedeutet, in Christus zu sein, einen Leib und einen Geist mit ihm. In seinem Leib sind wir gestorben und auferstanden und durch den Heiligen Geist sind wir eben mit ihm verbunden. Wir sind einen Leib und ein Geist in und mit ihm. Besser kann ich es im Moment nicht ausdrücken. Und wir können nur beten, dass ich das noch besser verstehe und dass wir das immer mehr und besser verstehen. Und darum kann eben auch der Heidelberger Katechismus mit seiner ersten Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, die Antwort geben, dass ich eben mit Leib und Seele im Leben und im Sterben, nicht nur im Leben oder im Sterben, sondern auch jetzt im mitten im Leben, nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesu Christi gehören. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat. Darum können die Schreiber des Katechismus diese Antwort geben, weil es geht alles um diese Gemeinschaft mit Christus, die wir haben. Ja, und hier der zweite Aspekt, der Bund der Ehe. Im Hohenlied wird das folgendermaßen dargestellt oder beschrieben: Ich bin dein und du bist mein. Das ist das Gleiche mit dem Bund mit Christus. Am Kreuz sagt Christus zu mir: Ich bin dein, ich gebe dir nämlich meine Gerechtigkeit. Und er sagt zu mir: Du bist mein. Und was heißt das, wenn er sagt: Du bist mein? Ich nehme deine Sünde. Und im Bund, den wir gemacht haben, wenn wir geheiratet sind, sage ich es auch zu meiner Frau und meine Frau zu mir: Ich bin dein und du bist mein. Nicht im Sinne, dass wir jetzt Gerechtigkeit und Sünde austauschen, das ist nicht hier gemeint. Das ist der Unterschied natürlich selbstverständlich zwischen dem Bund der Erlösung, dem Bund, den Christus mit uns gemacht hat, sondern es hat mit der Treue zu tun, es hat mit dem zu tun, dass wir jetzt eben ein Fleisch sind. Auf das komme ich dann noch zurück, was das bedeutet, ein Fleisch zu sein. Im Bund der Ehe werden nämlich Mann und Frau eine Gemeinschaft. Und die Bibel sagt, ein Fleisch werden. In 1. Mose 2 steht: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weib anhangen, und sie werden sein ein Fleisch, steht dort. Sie werden sein ein Fleisch. Also anhangen ist das Wort für einen Bund eingehen, und sie werden sein ein Fleisch. Ja, wie ist denn das geschehen? Lasst uns da noch ein bisschen zurückgehen. Im 1. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 24, steht dann, dass das Stück Fleisch, die Rippe, die Eva, die von Anfang genommen wurde, wird eben im Bund der Ehe mit dem Fleisch Adams wieder vereint werden. Lasst uns das schnell lesen. 1. Mose 2, Vers 21. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, so geht es weiter, baute ein Weib aus der Rippe, die er von den Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Mit anderen Worten, was hat Gott gemacht? Er ist gegangen. Wie das genau gegangen ist, das wissen wir nicht oder ist irgendwie nicht so vorstellbar, aber sagt, er hat ein Stück Fleisch, eine Rippe oder aus der Rippe ein Stück Fleisch genommen und hat aus diesem Stück hat er Eva gemacht. Müsst ihr euch mal das vorstellen? Unmöglich, dass wir uns das vorstellen können. Die Bibel sagt das. Und aus diesem Stück Fleisch, das er hier rausgenommen hat, und ich glaube, dass das so ist, wie es in der Bibel steht, das ist nicht irgendwelche eine schöne Beschreibung, die man einfach so mal zur Kenntnis nimmt, dem hat der, hat er Eva gemacht. Ein Theologe sagt einmal, Matthew Henderson sagt, der Mensch, Adam, wurde aus was gemacht? Wisst ihr noch? Aus Staub, oder? Aus Erde. Aus was wurde die Eva gemacht? Aus einem Stück Fleisch. Also er sagt, sie ist schon nicht mehr so dreckig, sondern sie ist schon ein bisschen regeneriert, schon ein bisschen besser gemacht worden. Also könnt ihr das vorstellen? Wir Männer sind aus Dreck gemacht und jetzt die Eva, die jetzt Adam zugeführt wurde, er ist schon ein bisschen auf einem höheren Niveau. Sie ist nicht mehr nur Dreck, sondern sie ist eben Fleisch geworden. Und was passiert jetzt? Gott bringt diese Eva zu Adam. Und was macht Adam? Er jubelt. Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, Isha, weil sie vom Mann genommen ist. Weil sie vom Manne genommen ist. Das, was wir oft auch in Hochzeiten sind, dass der Vater die Braut zum Bräutigam führt, diese Tradition kommt von hier. Und jetzt in diesem Bund, merkt ihr jetzt, vorher wurden zwei Fleisch gemacht, Adam und Eva. Und jetzt in dem Bund werden sie wieder ein Fleisch. Und das ist das, Unvorstellbare. Das ist das, was wir uns nicht vorstellen können. Das ist das gleiche Geheimnis, wie wenn Christus mit uns einen Bund eingeht. Und so wird eben in der Hochzeit, in dem Bund der Ehe, diese zwei Menschen wieder ein Fleisch. Und jetzt seht ihr, ich werde ein bisschen emotional. Jetzt könnte ich noch eine Stunde oder zwei darüber reden, was es bedeutet, dass Mann und Frau, welchen Wert das es hat, die Ehe hat. Das ist nicht einfach, wir sagen einmal Ja zu uns, sondern da ist etwas passiert, etwas ganz, ganz Gewaltiges. Wir werden, meine Frau und ich in dem Bund, werden wieder ein Fleisch. Und das bin ich nicht mit irgendeiner anderen Frau, sondern nur in dem Bund. Und das ist ja das Geheimnis, in dem Bund werde ich mit meiner Frau, werden wir Männer mit unseren Frauen ein Fleisch. Genauso wie Christus mit uns diesen Bund gemacht hat und wir mit ihm eine Gemeinschaft geworden sind. Ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen begeistern über dieses Wunder, über das, was wir uns fast nicht vorstellen können. Und sie werden sein ein Fleisch. Und darum wird eben ein Mann oder auch eine Frau Mutter und Vater verlassen und dann seinem Weibe anhangen, den Bund eingeben. Und in diesem Bund werden sie eben ein Fleisch zusammen. Der Bund daher ist die tiefste körperliche, seelische und emotionale Gemeinschaft auf dieser Erde. Sie sind ein Fleisch. Und das macht diese Gemeinschaft der Ehe zwischen Mann und Frau so speziell, so heilig, denke ich auch, so einmalig, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Und die Bundesformel für dieses ein Fleisch werden oder sein heißt, ich bin dein und du bist mein. Ich kann nicht meine Frau erlösen, meine Frau kann nicht mich erlösen, das ist allein Christus vorbehalten. Aber das Einfleischwerden, das kann man ausdrücken mit dem Hohelied, Kapitel 2, Vers 16, ich bin dein und du bist mein. Und das heißt, die Freude, mit anderen Worten, jetzt werde ich doch noch ein bisschen praktisch, die Freude meines Ehepartners ist darum meine Freude, weil, wie Paulus sagt, niemand hat sein eigenes Fleisch gehasst. Wenn es meiner Frau gut geht, dann ist meine Freude die höchste Freude. Wenn ich sehe, dass die Augen meiner Frau leuchten, dann freue ich mich. Dann weiß ich, sie hat Freude. Jetzt ist sie selig. Und das ist dann meine Freude. Und manchmal weiß ich das nicht genauso, wie man das machen kann, dass sie Freude hat, aber manchmal spüre ich es, dass ich einen Entscheid gemacht habe, den nicht meine Frau jetzt von mir fordert, nicht, dass ihr das falsch versteht, aber jetzt habe ich ihr Herz getroffen, jetzt habe ich sie erkannt, jetzt habe ich das gemacht, was ihr Herz, meine Frau sagt, darf ich schon sagen, oder liebe Frau, was ihr Herz erwärmt. Und das ist das Geheimnis. Ist mir einmal, ich wusste das gar nicht, wir haben etwas gemacht, aber euch erzähle ich es trotzdem, was wir noch nie gemacht haben, wir sind jetzt bald 23 Jahre verheiratet. Es war heiß, wir haben eine Wanderung gemacht, wir waren schon um 4 Uhr zurück und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt noch? Ja, ein Eis essen wäre schön. Also, was könnte ich jetzt machen? Wir könnten in das nächste Restaurant gehen, ein Eis essen. Ich habe was ganz anderes gemacht. Ich bin mit ihr zu der Bahn gegangen, sind nochmal 1000 Meter höher gefahren mit der Bahn und haben auf der Bergstation ein Eis gegessen. Und da habe ich gesehen, die Augen meiner Frau hat geleuchtet. Ihr könnt vielleicht denken, die Tanners, die sind vielleicht ein bisschen gesponnen oder so etwas, aber das war so etwas, was einmalig das hat uns zusammengeschweißt, etwas machen, das man eben nicht so macht und wir auch nicht so machen müssen. Aber die Freude meiner Frau, die hat es sich gelohnt, auf jeden Fall. Diese Erlösung bedeutet, eine geistige und leibliche Gemeinschaft in Christus zu werden. In bunter Ehe werden Mann und Frau eben ein Fleisch werden. Und wenn mein das andere Fleisch glücklich ist, dann ist mein Fleisch eben auch glücklich. Desgleichen ist eben die Gemeinde Christi eine Gemeinschaft mit und in ihm. Die Gemeinde findet die Gemeinschaft in Christus, weil sie zu dieser Gemeinschaft berufen ist, und zwar Wir haben das gehört von der Grundlegung der Welt, weil Gott eben treu ist, weil wir gerufen sind zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, so wie wir es im 1. Korinther Vers 1, 9 leben oder lesen dürfen. Und darum, ihr lieben Männer, ich rede das auch zu mir, sehen wir in unseren Frauen die schöne Lilie, die Schönheit der Lilie, für die Christus seine Hände zerkratzt hat? Suchen wir die Freude an einem anderen Ort als bei Christus, dem Schatz unseres Lebens? Lieben wir unsere Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat? In Sprüche 5 steht, sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. Lass dich von ihrer Anmut allezeit sättigen und ergötze dich alle Wege an ihrer Liebe. Mein Sohn, warum willst du dich an der Fremden ergötzen und herzest deine anderen? Und vielleicht kann ich sagen, ja, meine Frau ist vielleicht, oder die Dinge, wir sind nicht immer so holdselig wie ein Reh und eine Gazelle. Wir werden älter, schrumpflig, nicht mehr so schön. Aber das ist das Geheimnis. Wenn ich meine Frau mit den Augen Christi sehe, dann ist sie auch im Alter noch holdselig und jung wie eine Gazelle und schnell wie ein Reh. Das ist das Geheimnis, das man nicht erklären kann, dass vor allem ihr Teenager, die hier seid, vielleicht einfach mal zur Kenntnis nehmen sollt und glauben dürft, ihr werdet die Erfahrung machen, dass es stimmt. Wenn wir unseren Ehepartner durch Christus sehen, dann stimmt das, was hier steht. Wenn wir das nicht durch Christus sehen, dann kann ich verstehen, wenn es anders seid. Und ihr lieben Frauen, betet ihr für eure Männer, damit sie ihre Aufgabe und Autorität wahrnehmen können? Wir brauchen das. Bemüht ihr euch, euren Männern eine Hilfe zu sein, eine Hilfe zu sein, die wir brauchen, dort, wo wir eben schwach sind, eine Hilfe, die wir eben dringend brauchen. Warum hat Gott uns eine Frau gegeben? Eine Hilfe. Ezer steht dort, eine dicke Hilfin. Das ist eine Hilfe, die, wie es in dem Psalmen steht, Gott ist mir eine Hilfe. Es ist genau das gleiche hebräische Wort. Wir brauchen diese Hilfe, weil wir auch gefallen sind. Nicht als Rechtfertigung, dass wir Fehler machen können oder uns zurücklehnen können, sondern weil wir, genauso ihr lieben Frauen, schwach sind in unseren Sünden und unter diesen Leiden. Ihr Männer und Frauen, lassen uns von Christus in sein Bild umgestalten. Sterben wir unsere eigenen Sünden ab, wie er sein Leben für uns dahingegeben hat? Das ist die Frage. Und so lasst uns doch mit dieser Frage, mit diesem Gebet, das ich mit euch noch beten möchte, schließen. Herr, wir sind deine Geliebten, die Lilien unter den Dornen. Schenk uns die Gnade, dass wir dich lieben. Dich lieben mehr als alles andere auf dieser Erde, mehr als die Sünde, damit wir unseren Ehepartner so lieben können, dass es gerecht vor deinen Augen ist. Amen.
Thank you. Willkommen zu den Vermeldungen. Als nächstes steht das Mittagessen an. Nach dem Mittagessen haben wir die einen ihren wohlverdienten Mittagsschlaf, die anderen gehen mit Viktor wandern. Und um 16 Uhr gibt es dann eine Damengesprächsstunde mit Anne Rös. Ja, genau. Und wir erfahren nicht, was besprochen wird, das ist ja geheim. Du willst auch noch was sagen? Ja. Ah, okay. Okay, dann gut. Da kam noch ein anderer Punkt, aber ja. Okay, sag.
Zur Wanderung oder zum Ausflug heute. Also wir haben ja nach dem Mittagessen bis 16 Uhr dann nicht allzu viel Zeit. Deswegen habe ich an zwei Ausflugsmöglichkeiten gedacht, die ich euch kurz vorstelle. Und dann würde ich euch bitten, mir bis Mittag so eine Rückmeldung zu geben, was ihr davon bevorzugt. Und dann werde ich am Mittagessen sagen, was wir machen. Die erste Möglichkeit wäre, wir gehen von hier los und zwar zum Steinhauser Weiher. Das heißt, es ist so, ich denke mal, zum Weiher, um den Weiher herum, zurück. Das sind so anderthalb Stunden, denke ich mal, je nachdem, wie schnell man geht. Es ist kinderwagentauglich. Man kann das dann auch verbinden mit einem Spaziergang hier noch in der Umgebung. Und einem Volleyballspiel oder so etwas in der Art. Das wäre die eine Möglichkeit. Das wurde auch schon vor 2 Jahren und letztes Jahr auch gemacht, aber es ist trotzdem schön. Die andere Möglichkeit wäre, wir fahren, ich glaube, das heißt Bucheneck. Das ist 25 Minuten von hier entfernt. Da könnte man dann so einen Spazierweg gehen. Der soll laut der Beschreibung oben 45 Minuten dauern. Da soll man eine sehr schöne Aussicht haben und dann würde man wieder 25 Minuten zurückfahren. Also in Summe auch so 1,5 bis 2 Stunden, würde also von 14 bis 16 Uhr klappen. Ich würde bei beiden Varianten vorschlagen, dass wir uns um 14 Uhr dann am Eingang treffen und von dort starten. So, das wären die zwei Möglichkeiten, die heute gegeben sind. Da bitte denkt darüber nach, sagt mir bis Mittag ungefähr eure Präferenz. Dann würde ich gerne noch sagen, dass wir morgen einen Tagesausflug machen wollen. Das bedeutet, dass wir uns bis heute Abend zum Lunch anmelden. Dann würden wir halt morgen nach dem Seminar in einen Tagesausflug starten. Da möchte ich gerne auch noch von euch ein bisschen Rückmeldung bekommen, ob Interesse besteht an einer etwas anspruchsvolleren Wanderung, also eher für ohne Kinderwagen und mit größeren Kindern, auf einen Berg oder so etwas in der Art. Wenn da Interesse besteht, sagt mir Bescheid, dann können wir das so planen. Ansonsten definitiv wollen wir morgen einen Tagesausflug machen. Also stellt euch darauf ein, dass ihr eben dann, wenn ihr mitkommt, dann euch zum Lunch anmeldet. Und was wir genau machen, werden wir dann wahrscheinlich bis heute Abend geklärt haben. Am Donnerstag, so als kleiner Ausblick, wollen wir dann eventuell, je nachdem, ob morgens nach dem Frühstück noch ein Programmpunkt ist oder nicht, auch schon kurz danach starten, wahrscheinlich zur Aare-Schlucht. Das heißt, man fährt etwa 1 Stunde Richtung Hasliberg, ins Haslital und kann da die Aare-Schlucht besuchen. Und je nachdem, wie viel Zeit dann am Ende übrig ist, könnte man das verbinden mit dem Reichenbachfall oder auch eben nur die Aare-Schlucht. So, das sind so die nächsten Tage. Also bitte überlegt euch bis Mittag so ungefähr, was ihr heute machen wollt und ob ihr Interesse habt an einer ausgiebigeren Wanderung mit Gipfelerlebnis und so weiter. Sagt mir dann gerne Bescheid und dann können wir das auch ein wenig besser planen. Ja, danke schön.
Ja, genau, also ich fand, das, um zu Beats Thema noch kurz zurückzukommen, dieser Gedanke mit, dass die Ehe ein Abbild von Gottes Erlösung ist, ist ja der wichtige Gedanke. Es war nicht so, dass Gott gedacht hat, wie erkläre ich den Menschen meine Liebe zu ihnen. Ah, es gibt ja die Institution der Ehe, schaut auf die Ehe so, wie es in der Ehe funktioniert, so hat Christus die Gemeinde geliebt. Sondern es ist umgekehrt. Die Realität ist eigentlich die Liebe Christi zur Gemeinde und eben die Ehe ist das Abbild. Das ist ganz wichtig, weil das sehen wir auch in den 10 Geboten, dass zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen, so hart kommt als Gesetz Gottes, als Kapitalverbrechen. Wer die Ehe bricht, wird eigentlich gesteinigt und umgebracht. Deswegen war die Frage der Wiederheirat im Alten Testament ganz einfach. Nach Scheidung natürlich möglich, weil der andere Partner war ja tot. Und das ist zum Beispiel, man denkt ja dann, wow, warum so hart? Also in unserem säkularen Verständnis würden wir zum Beispiel mitgehen bei Mord, was dann kommt, oder auch bei Diebstahl, aber Ehebruch wird ja nicht strafrechtlich verfolgt heutzutage. Und das ist deswegen so hart, weil Gott nebendran stellt und sagt, schaut, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er war treu und loyal, obwohl seine Braut eher so war wie die von Hosea und so weiter. Ne? Genau, das ist so ein Gedanke, den ich mitgeben wollte. Ich wollte noch erinnern, dass heute Ina und Simon Maas, sie werden uns ein Thema halten, Frucht der Heiligung, so im Kaminzimmer ab 21 Uhr. Wir werden dann einfach warten, bis möglichst viele da sind und anfangen. Also kann auch 8:45 werden oder so, aber versucht so die Zeit anzupeilen. Etwa eine halbe Stunde werden sie mit uns einfach ein Zeugnis teilen. Da sind wir schon ganz gespannt. Und der Simon möchte noch was sagen, auch noch, ja.
Also, und zwar, wir wollen heute Abend Volleyball spielen, nach dem Abendessen. Und wer mitspielen will, der kann auch mitspielen. Und das Volleyballfeld ist rechts neben dem Fußballfeld, genau dann nach dem Abendessen.
Ja. Sehr gut. Genau. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir einfach noch uns erheben zum Gebet. Ich würde beten. Himmlischer Vater, danke für deine Güte. Danke für das Bild, das du uns vorhältst in deiner Liebe zur Gemeinde. Helf uns, dass wir ja, als Mütter und Frauen, die hier sind, zu dieser entschiedenen Nachfolge zu dir nachfolgen können, zu dieser wirklichen Braut, die dich liebt, dass wir das auch alle sind eigentlich. Irgendwo als Gemeinde sind wir das alle. Aber dass wir darin auch sehen, für unsere Beziehung eben in den Familien, und daraus lernen können. Und helf, dass dein Wort einfach Frucht bringen kann in unserem Herzen. Amen. Ja.
Und bist du auch zufrieden oder nicht so?
Das war schon nicht mehr ganz so.
Was?
War heute schon nicht mehr so ganz der Einzelne.
Nicht mehr ganz? Okay. Da musst du mir verraten, was es war.
Ich glaube, du solltest den häufiger weiter. Ich weiß noch, okay, ja. Da.
War ich jetzt immer
so sehr menschlich.
Weißt du was?
Ich war da bis jetzt sehr menschlich und belastet und wollte dich jetzt nicht verletzen. Aber es ist falsch. Du hast mich überzeugt.
So können wir ja gar nicht lernen.